Sie hören die Aufnahme einer Predigt der Süddeutschen Gemeinschaft Ditzingen, einer christlichen Gemeinschaft innerhalb der Evangelischen Landeskirche. Mehr Informationen erhalten Sie unter www.sv-ec-ditzingen.de.
Heute war ja der Lebenslauf und ihr habt schon gehört, ein paar Ditzinger sind auch mitgelaufen. Ein Ditzinger, der hier im Gottesdienst sitzt, ist sogar 13 Kilometer gelaufen. Oder? 16 Kilometer, nicht schlecht. Du hättest eigentlich von Ditzingen bis Stuttgart-Mitte sind so 13 Kilometer. Hättest du eigentlich jetzt eigentlich auch gut hinlaufen können, aber jetzt bist halt hier ein bisschen im Kreis rumgelaufen, ist auch nicht schlecht. So zum Einstieg in die Predigt habe ich noch mal eine Frage an euch. Vielleicht, genau, ihr könnt einfach reinrufen, wenn ihr es wisst. Wie lang, denkt ihr, ist denn ein Marathon? Wie viele Kilometer sind es? Sehr gut, 100 Punkte. Bist du schon mal Marathon gelaufen? Wow, nicht schlecht. Und wie lange hast du gebraucht? Wow, nicht schlecht. Bitte? Mit Skiern? Ah, okay, nicht schlecht. Weil, einfach um sich das mal so vorzustellen, so ein Marathon, so 42 Kilometer und 200 Meter, also circa 40 Kilometer, das ist einmal von hier bis nach Stuttgart, Mitte und dann wieder zurück und dann wieder hin. Also ist doch echt genau einiges an Strecke. Und wenn man so 9 Kilometer pro Stunde läuft, braucht man, also so ein normaler Jogger, braucht so 4,5 Stunden. Wenn man jetzt ein bisschen schneller läuft, also 12 Kilometer pro Stunde, also 12 km/h, dann braucht man 3,5 Stunden. Und also du warst ja auch ganz schön flott unterwegs. 2019 gab es einen Mann aus Kenia, Eliud, heißt er mit Vornamen, der hat es geschafft, den Marathon unterhalb von 2 Stunden zu laufen. Also eigentlich unmenschlich, aber der Mensch hat es irgendwie geschafft. Und bei ihm gab es natürlich ein paar besondere Bedingungen. Sonst hätte er es vielleicht nicht so schnell geschafft. Also die Temperatur musste stimmen, musste zwischen 9 und 11 Grad liegen. Dann war es noch wichtig, dass die Windgeschwindigkeit nicht zu stark ist. Und es musste eine bestimmte Luftfeuchtigkeit haben. Bei über 80% ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwie einen Krampf in den Füßen kriegt, ist dann noch höher. Dann gab es 50 Läufer, die ihn begleitet haben. Also immer 5 Leute sind immer für 4 Kilometer mit ihm mitgelaufen. Es gibt ja diese Zugvögel, die fliegen ja immer in so einem, quasi in so einer Pfeilformation. Und diese Läufer sind quasi wie in so einer Pfeilformation und er war quasi in diesem Pfeil drin, um ihn zu motivieren und auch ein bisschen quasi Laufwind wegzunehmen. Dann ist vor ihm noch ein Auto gefahren mit so einem Beamer und der hat quasi mit so einem Laser dann immer auf dem Boden gezeigt, was so seine, wo er quasi, wie schnell er laufen muss. Und so hat er es tatsächlich geschafft, mit einem durchschnittlichen Geschwindigkeit von 21 Kilometer pro Stunde. Also das ist eigentlich so, wie wenn ich auf dem Fahrrad schon ein bisschen reintrete. Und hat für 1 Kilometer 2:50 gebraucht. Also echt wahnsinnig, wie man das geschafft hat. Also hat er 1 Stunde 59 Minuten und 40 Sekunden für diese Zeit gebraucht. Und so ein Marathon sind ja so ganz viele, viele kleine Schritte. Man kann sich gar nicht so vorstellen, dass man nach so vielen Schritten sowas Großes erreicht. Aber viele große Dinge, die beginnen meistens so mit ganz kleinen Schritten. Wir sind ja heute im zweiten Teil der Esterpredigt. Und heute geht es gar nicht so groß um Esther, sondern es geht um 2 andere Personen, die aber auch in diesem Buch Esther vorkommen. Und genau, letzte Woche nochmal zur Erinnerung, dürft doch gerne nochmal die Predigt anhören, falls ihr nicht da wart. Ging es um die Esther, wie sie Königin geworden ist und wie die Zeit sehr wahrscheinlich nicht sehr angenehm und sehr einfach für sie gewesen ist und dass Gott trotzdem in guten wie in schlechten Zeiten bei ihr war. Aber heute, genau, wollen wir uns 2 Personen anschauen, die eben in diesem biblischen Text, die eine wird quasi so als gute eine Person, die zu Gott nacheifert, dargestellt und die andere so als sehr böse Person. Vielleicht habt ihr jetzt schon ein bisschen eine Idee. Und das Thema von heute ist, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Und nochmal kurz für euch so zur Einordnung dieses Esterbuches. ist ja zur Zeit des Perserreiches, so um 500 vor Christus. Und die Juden, die wurden ja so um 700 vor Christus, wurden die von den Babyloniern verschleppt. Also zumindest genau, gab es auch so ein paar Verschleppungszeiten, aber auf alle Fälle zu diesem Perserreich, was so 160 Jahre ging und auch ziemlich groß war, also so von der Grenze zu Griechenland bis Nordafrika bis in den Nahen Osten, also für die damalige Zeit echt ein riesiges Reich. Und in dieser Zeit war König Xerxes, also ist die griechische Übersetzung, im Hebräischen heißt er Ahasveros, aber Xerxes ist vielleicht für den einen oder anderen schon ein Begriff. Und auch in der Regierungszeit von Xerxes haben eben die Perser versucht, die Griechen anzugreifen. Da ist auch dieser Film 300, das ist auch, wer ihn kennt, handelt eben auch davon, von diesem Angriff der Perser auf die Griechen, so um 500 vor Christus. Und 500 vor Christus, da ist eben auch die Geschichte von Esther, eben stark in der Hauptstadt von diesem persischen Reich in Susa, eben an diesem königlichen Hof. Und jetzt möchte ich die erste Person vorstellen, nämlich in Esther Kapitel 2, Vers 19, wird die erste Person vorgestellt und es ist der Onkel von Esther, und zwar der Mordechai. Und der Mordechai war der Onkel und hat die Esther quasi aufgezogen, erzogen. Was mit den Eltern war, das weiß man gar nicht so, aber das war quasi wie so der Ersatzpapa von der Esther. Mordechai saß gerade am Königstor, als die Mädchen ein zweites Mal versammelt wurden. Esther hatte nicht erzählt, zu welchem Volk sie gehörte und wo sie herkam. Sie befolgte die Anweisung von Mordechai, als ob er immer noch ihr Pflegevater wäre. Als Mordechai also am Königstor saß, gerieten zwei Eunuchen des Königs in Zorn. Bigthan und Teresh waren Torwächter, aber jetzt wollten sie König Xerxes umbringen. Mordechai bekam das mit und sagte es Königin Esther. Esther berichtete es Mordechais Namen dem König. Die Sache wurde untersucht und die zwei Attentäter wurden dann auf sehr schlimme persische Art hingerichtet. Ich habe ein bisschen in Wikipedia nachgeguckt, was es da alles gibt. Also das wollte ich euch jetzt ersparen. Aber die haben sich da alle möglichen schlimmen Sachen ausgedacht. Auf alle Fälle, Mordechai verhindert diesen Anschlag auf den König. Und was man hier schon ein bisschen so lernt über Mordechai, er ist ein sehr hohes Tier, eine sehr wichtige Person, hoher Beamter eben auf beim königlichen Hof. Und diese zwei Kämmerer, warum auch immer, oder diese zwei Eunuchen, wie sie hier genannt werden, warum sie diesen Anschlag irgendwie planen, weiß man nicht ganz genau. Vielleicht waren es so irgendwie so von der Gefolgschaft von der Königin vor Esther, also diese Vasti, die da irgendwie da vertrieben wurde. Und die haben vielleicht gedacht, okay, jetzt wollen wir es irgendwie dem König nochmal heimzahlen. Und aber es ist nur eine Vermutung von mir, warum die das machen wollten. Und der Mordechai vereitelt dieses Attentat. Also was lernen wir über Mordechai? Er ist ein Mann mit Prinzipien und er ist dem König loyal und treu gegenüber. Jetzt stelle ich euch die zweite Person vor. Und zwar den Haman, den Agagiter. Nach diesen Vorfällen gab König Xerxes dem Agagiter Haman, dem Sohn des Hammedata, eine besondere Machtposition. Er beförderte ihn und setzte ihn über alle hohen Beamten. Die waren ihm zuvor gleichgestellt. Alle königlichen Beamten, die am Königstor waren, mussten sich vor Haman verneigen und niederknien. So hat es der König ihm zur Ehre befohlen. Mordechai aber kniete nicht nieder und verneigte sich nicht. Die zweite Person wird vorgestellt, der Haman, und er wird so ein bisschen so als Gegenüber, also Mordechai und Haman, die sind beide wichtige Personen, beide hohe Beamte, und wie sie irgendwie da hochgekommen sind, diese Karriereleiter aufgestiegen, also heute wären es nicht so Top-Manager oder sehr mächtige Männer irgendwie in der Regierung oder sonst irgendwie, wie sie diese Karriereleiter hochgestiegen ist, wissen wir nicht, aber auf alle Fälle sind beide in diesen Positionen. Und der Haman hat sogar noch ein bisschen weiter geschafft. Er ist so ein bisschen so die zweitwichtigste Person im ganzen Königreich. Und jetzt befiehlt der König, dass sich alle niederknien sollen vor dem Haman, und der Mordechai macht das nicht. Jetzt kann man sich fragen, warum er das nicht macht. weil er hat sich der Mordechai war bestimmt treu und loyal, haben wir gerade gehört. Vor dem König hat er sich bestimmt verneigt. Aber warum verneigt er sich denn nicht vor dem Haman? Und es fragen sich die anderen auch, die anderen Beamten, und sie gehen zu dem Mordechai hin und fragen ihn, ja, warum verneigst du dich nicht? Warum kniest du denn nicht nieder? Und der Mordechai sagt, ja, ich bin Jude. Und dann, okay, gut, also vielleicht das jüdische Volk ist ein bisschen eingebildet oder sonst irgendwie, dass sie sich nur vom König, aber sonst von niemandem verneigen. Vielleicht könnte das der Grund sein. Und also das wissen sie nicht genau. Sie gehen halt dann zu dem Haman hin und wollen probieren, ob diese Ausrede irgendwie zieht. Ja, und gehen hin und sagen ihm, ja, da gibt es diesen Mordechai, der verbeugt sich nicht. Und er sagt, die Begründung ist, weil er Jude ist. Jetzt können wir so ein bisschen denken, okay, ist Mordechai jetzt nicht loyal? Ist er irgendwie nicht treu? Und eben aber in dieser Begründung, weil er Jude ist, das impliziert, dass er eben auch einen jüdischen Glauben hatte. Und so das Allerwichtigste bei den Juden oder das Alleroberste ist dieses erste Gebot, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Ich bin der Herr, dein Gott. Also das könnte erstmal so eine genau theologische oder so aus der jüdischen Sicht eine Begründung sein, warum er sich nicht auf die Knie geht, warum eben nicht die Ehre erweist. Eine andere Idee oder eine andere Sache ist, dass die Juden schon so einen langen Konflikt mit diesen Agagitern, Amalekitern hatten. Also Agag war ja, also diese Geschichte zwischen diesen zwei Völkern, diesen Juden und zwischen den Amalekitern, liegt schon 1000 Jahre zurück. Also bei König Saul gab es auch schon so einen Clinch zwischen den beiden. Da musste gab es den König Agag und Gott hatte quasi das Gericht über die Amalekiter verhängt und der Saul hat eben Gottes Wille nicht gemacht. Und so gab es eben einen ewig langen Streit eben zwischen diesen beiden Völkern. Auf alle Fälle ist der Haman jetzt so richtig voll mit Hass. Ich lese vor aus Vers 5. So erfuhr Haman, dass Mordechai nicht niederkniete und sich nicht vor ihm verneigte. Da packte ihn der Zorn. Es war ihm zu wenig, nur Mordechai umzubringen. Man hatte Haman gesagt, zu welchem Volk Mordechai gehörte. Nun wollte Haman alle Juden vernichten, die irgendwo im Reich von König Xerxes wohnten. Denn sie waren das Volk, zu dem Mordechai gehörte. Es ist irgendwie ganz schön krass, dass der Haman jetzt so von Zorn gepackt ist. Ja, er hat sich, glaube ich, so diszipliniert, vielleicht so sein ganzes Leben, immer voll viel so zurückgesteckt, bis er jetzt in dieser Position ist. Und jetzt kommt irgendwie so ein bisschen so sein wahres Gesicht irgendwie raus. So wie viele kleine Schritte, die er vielleicht so in seinem Leben gemacht hat oder so viele Entscheidungen, viele so Leitbilder, die er irgendwie so hatte. Und jetzt ist er in dieser Position und jetzt zeigt er eben so sein wahres Gesicht. Er möchte so einen Genozid, einen Völkermord, wie es leider Gottes auch noch heute gibt, gerade in Afrika oder auch in Europa, gab es auch immer wieder, einfach wo so ein ganzes Volk umgebracht werden soll. Er hätte ja seinen Zorn einfach nur auf den Mordechai. Ja, ich meine, der hat sich jetzt nicht verbeugt vor ihm, aber nein, er will das ganze Volk von ihm umbringen lassen. Und da ist nochmal so diese Frage oder dieses Zurückkommen nochmal zu meiner Einleitung, zu diesem Marathonlauf, ja, diese vielen kleinen Schritte, die man läuft, die man so geht, was auch so ein bisschen so ein Bild sein kann für unser Leben, wo wir so viele kleine Schritte machen und dann am Ende des Lebens denken, okay, krass, was ist aus dieser Person geworden? Was ist aus dem Haman geworden? Und was hat der Mordechai vielleicht auch anders gemacht als der Haman? Mein 20-Jähriger würde nie sagen, oh, wenn ich mal 50 werde, ja, dann will ich irgendwie alkoholkrank sein, dann will keine Freunde mehr haben und einfach Sklave des Alkohols irgendwie sein und so für mich irgendwie so dahinsiechen. Aber das sind dann so ganz viele kleine Entscheidungen, kleine Lügen, du hast es dir ein bisschen verdient, ein bisschen schade dir nicht. Und das haben die anderen eben davon, ja, wenn die anderen mich schlecht behandeln, dann zeige ich es denen und dann, keine Ahnung, greife ich noch mehr zur Flasche. Und das mit diesem Alkoholiker ist schon ein bisschen weit weg vielleicht von eurer Lebenswelt, aber es gibt eben so kleine Sachen, wie es von einer Mücke ein Elefant werden kann, wo ja, vielleicht auch Personen kennen, die eine kurze Zündschnur haben. Ich denke so an meine Schwester, irgendwie, da muss man irgendwie nur so ganz kurz irgendwas machen und dann explodiert gleich alles. Oder wo Menschen cholerisch sind, wo man sich in ein Schneckenhaus zurückzieht und dann irgendwann, wenn es so über Jahre so kleine Entscheidungen, kleine Schritte so sind, dass man dann sich in eine Richtung bewegt. Es gibt so einen ganz bekannten Spruch aus einem jüdischen Weisheitsbuch aus dem Talmud. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Und dass man da irgendwie so denkt, dass aus dem Gedanken mal mein Schicksal wird, also das geht eigentlich nicht, aber das sind dann eben diese vielen kleinen Schritte. Hamans Gebot war vielleicht, ich bin mein Gott. Im Vergleich zu Mordechai, der dieses erste Gebot Gottes ernst nimmt, ich bin der Herr, dein Gott. Hamans Lebensmotto war, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Und das von Mordechai war, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Und Hamans Weltbild war vielleicht geprägt von, der Stärkere frisst den Schwächeren, wer zuerst malt, malt zuerst, die Ellenbogen raus, unterm Strich geht's um mich. Und ja, so hat er vielleicht verpasst, so kleine Schritte irgendwie zu gehen. Oder vielleicht war es auch bewusst, dass er diese ganzen Schritte auch so bewusst gemacht hat, dass er zu dieser schlimmen, schrecklichen irgendwie Entscheidung kommt, ein ganzes Volk auszulöschen. Aber was hat der Mordechai anders gemacht? Oder was, jetzt kommt so ein bisschen mehr nochmal zu uns, diese Predigt, was es mit uns heute zu tun hat. Was für Schritte können wir immer wieder tun? Und der Mordechai hat vielleicht diesen Psalm 1 immer wieder gelesen. Ich lese mal vor. Glücklich ist der Mensch, der nicht dem Vorbild der Frevler folgt und nicht den Weg der Sünder betritt. Mit Leuten, die über andere lästern, setzt er sich nicht an einen Tisch. Vielmehr freut er sich über die Weisungen des Herrn. Tag und Nacht denkt er darüber nach und sagt Gottes Wort laut vor sich hin. Er gleicht einem Baum, der am Wasser gepflanzt ist. Früchte trägt er zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Alles, was er tut, gelingt ihm gut. In diesem Psalm 1 ist dieses Bild dieses Baums, der eben an dieser Wasserquelle ist. Und diese Quelle, die symbolisiert Gott, Gottes Wort. Und dieser Baum ist ganz nah an Gottes Wort. Und das ist so der erste von diesen drei Punkten, vielleicht diese drei Dinge, die Mordechai auch immer wieder so in seinem Leben getan hat, solche kleinen Entscheidungen. Diese erste Entscheidung, dass dieses Pflänzchen eben ganz nah an diese Quelle kommt. Und bei euch war es vielleicht mal die Taufe oder nochmal so ein ganz bewusstes Gebet, dass man sagt, Gott, ich möchte ganz bewusst in deine Nähe kommen. Vielleicht. Und dann ist es so, dass dieser kleine Baum eben wächst. Und bei mir war es so, ich habe mich taufen lassen und habe gedacht, okay, Gott, ab heute ist mein alter Paul ist weg, meine ganzen Baustellen, die ich in meinem Leben habe, die sind alle rum. Und jetzt möchte ich dir voll dienen. Ich bin gespannt, was du mit mir so vorhast. Und ich war auch voll motiviert die ersten zwei Wochen. Und dann ging es wieder so weiter, wie es irgendwie davor weiterging. Und deswegen wächst dieser kleine Baum eben weiter. Und so braucht es immer wieder Erneuerung, dass wir unsere Baustellen immer wieder angehen, dass wir diesen Sklaven-Spirit, der uns vielleicht immer wieder so zurückhält, der uns, ja, so wie du bist, so passt es schon. Das ist schon okay. Sondern dass eben dieser Sklaven-Spirit eben rausgeht aus uns und dass wir bewusst unsere Komfortzone verlassen, bewusst welche Baustellen angehen in unserem Leben und sagen, nee, wir wollen ganz kleine Schritte machen. Und dieser Baum, er wächst weiter. Und der dritte Punkt ist, dass es nicht nur darum geht, irgendwie ein besserer Christ zu werden oder ein besserer Mensch zu werden, sondern nochmal ganz bewusst immer wieder Gott zu fragen, Gott, was ist denn meine Berufung? Wofür hast du mich jetzt in dieser Zeit hierher gestellt? Die Menschen um mich herum. Und da geht es nicht nur darum, irgendeinen Dienst in der Gemeinde zu tun und das ist jetzt meine Berufung, hier baue ich am Reich Gottes, sondern also es kann auch in der Gemeinde auch sein, aber es kann auch in meinem Umfeld sein, in meinen Freundschaften, in meiner Familie, wo ich immer wieder Gott neu frage, wo meine Berufung ist, wo ich das Potenzial, was Gott in mich hineingelegt hat, nochmal viel mehr, wo sich das viel mehr nochmal ausprägt. Und so ist dieser Baum, der eben klein wächst, wo immer wieder sich erneuert, wo immer wieder nah bei Gott ist und immer wieder neu fragt Gott, was ist denn eigentlich meine Berufung jetzt im Moment? Und vielleicht hat sich Mordechai auch immer wieder diese Fragen gestellt, ist immer wieder in die Nähe Gottes gekommen, hat sich immer wieder erneuert und hat seine Berufung gesucht. Und die Geschichte, sie geht ja noch weiter. Der Haman, der ist ja nur der zweitstärkste Mann oder mächtigste Mann im ganzen Reich. Und dann geht er zum König und erzählt von so einem Volk, was überall im ganzen Land so verstreut lebt und was ein bisschen von den Gesetzen so abweicht, die der König sagt. Und er bietet dem König eine große Geldsumme an, dass eben so sein Traum, dieses ganze Volk auszulöschen, dass es in Erfüllung geht. Der König sagt, behalt dein Geld, dein Wille wird geschehen. Und der Haman, der wirft dann los, ja, wie so Würfel oder sonst irgendwas, und bestimmt einen Zeitpunkt. Und es sind dann noch 11 Monate, bis dieses Gesetz vom König durchgeführt werden soll. Und in ganz Susa entsteht eine riesige Panik. Es wird von den ganzen Leuten in der ganzen Reich verbreitet. Ja, und hier endet dieser zweite Teil der Predigt. Und er endet auch mit dieser Frage, ob dieses Volk, die Geschichte des Volk Gottes jetzt hier endet. Was ist mit dem Versprechen, was Gott Abraham gegeben hat, aus dir werde ich ein großes Volk machen, ist jetzt irgendwie Schluss? Wer die Antwort wissen will, der muss nächste Woche kommen, um 10 Uhr, drüben in der SV. Mein Reich komme, mein Wille geschehe. Oder dein Reich komme, dein Wille geschehe. Was ist deine Antwort? Und wir wollen jetzt gemeinsam das Gebet beten, was Jesus seinen Jüngern und auch uns beigebracht hat. Und in diesem Gebet geht es eben darum, dass auch sich Jesus sich unter den Vater unterordnet, dass er vor dem Vater niederkniet. Und so können wir dieses Gebet, was wir jetzt gleich beten werden, könnt ihr noch mit diesem Satz, dein Reich komme, dein Wille geschehe, nochmal ganz bewusst nochmal mitbeten. Und ihr dürft jetzt gerne dazu aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt sei dein Name.